Herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung des Sicherheitsrats. Mit mir zusammen führt durch die Sitzung Timon Radicke. Timon, schön, dass du da bist. Und wir haben diesmal einen externen Gast. Zum allerersten Mal, denn sonst haben wir unsere Leading Voices, die uns zu verschiedenen Themen ihre Insights vermitteln. Heute ist bei uns Peter Neumann. Den kennen viele. Peter, schön, dass du Zeit hast.
Vielen Dank, Peter. Und Timon.
Du hast ein Buch geschrieben und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen dich in der Sitzung des Sicherheitsrats. Der Titel, die Rückkehr des Terrors. Und in der Tat, der Terror hat uns nach 9/11 in Europa sehr intensiv beschäftigt. Mit dramatischen Bildern, mit Folgen für die Politik, mit sicherlich auch Impulsen für politische Debatten, Veränderungen des Parteienspektrums, die das beeinflusst hat. Aber in den letzten Jahren muss man doch eigentlich sagen, nennenswerte Anschläge, gab es die überhaupt? Ist unser Fokus nicht verschoben auf den Krieg in der Ukraine? Ist das nicht eigentlich die zentrale Herausforderung? Und du sagst aber in dem Buch, wir stehen vor einer neuen Welle dschihadistischen Terrors, wenn wir nicht aufpassen. Und der Auslöser, so erklärst du es, ist der 7. Oktober 2023. Erklär uns das bitte mal.
Ja, also zugrunde liegt dem Ganzen so eine Beobachtung, also die Idee von Terrorwellen ist nicht meine, das ist ein amerikanischer Historiker, David Rappaport, der das schon mal formuliert hat. Und ich habe das sozusagen angewendet auf die Situation in Europa. Und was wir eben gesehen haben in den letzten 20, 25 Jahren, ist, dass es bereits zwei solche Terrorwellen gab, dschihadistische Terrorwellen, die jeweils 10 Jahre gedauert haben. Die erste begonnen am 11. September 2001, die Angriffe auf Amerika. Dann gab es so eine Mobilisierung. Es gab dann die großen Anschläge in Europa, London, Madrid, die sozusagen der Höhepunkt waren. Die waren aber erst 2, 3 Jahre nach dem Auslöser, also nach dem 11. September 2001. Dann gab es eine Bekämpfung des Terror und Ende der Dekade ging dann diese Welle zu Ende. Und alle haben gedacht, es ist vorbei. Osama bin Laden wurde ja dann auch getötet und alle haben gedacht, wir können uns jetzt um andere Themen kümmern. Aber dann ging es eigentlich wieder los, Anfang der 2010er mit dem Bürgerkrieg in Syrien, der ja zu einer Radikalisierung dann auch zum IS geführt hat. Am Anfang sind dann alle erst dorthin gefahren und auch da wieder Mitte der Dekade die großen Anschläge, Berlin natürlich, Paris, Nizza, London, Barcelona, Stockholm, also wirklich eine riesengroße Welle. Aber auch die ist dann wirklich wieder zu einem Ende gekommen, Ende der Dekade. Und da sind wir eigentlich jetzt Anfang der neuen Dekade oder beziehungsweise Mitte der neuen Dekade. Auch hier haben wir eigentlich wieder so eine Art Auslöser gehabt, nämlich den Terroranschlag oder die Terroroffensive der Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023. Und auch jetzt sehen wir zumindest im Internet eine sehr, sehr große Mobilisierung, zum Teil auch auf den Straßen. Die hat noch nicht zu großen Anschlägen geführt. Aber wenn das Muster der vergangenen Jahrzehnte irgendein Hinweis ist, dann glaube ich, besteht schon die Gefahr, dass das auch wieder zu einer Art dschihadistischen Terrorwelle führt.
Peter, kannst du vielleicht einmal, also das ist ja alles sehr, sehr, das klingt alles so sehr nach Kristallkugel so ein bisschen. Also wir versuchen in die Zukunft zu blicken und versuchen herauszukriegen, was passieren wird. Was genau deutet eigentlich darauf hin, dass der 7. Oktober jetzt, sagen wir mal, der Ausschlag ist? Und was sehen wir momentan eigentlich wirklich passieren, was darauf hindeutet?
Naja, also erstmal grundsätzlich gesprochen ist natürlich jede Art von Sozialwissenschaft so eine Art Blick in die Kristallkugel. Das ist sozusagen die Idee, dass man versucht, Muster herauszulesen aus der Vergangenheit und dann sich anzuschauen, inwiefern die möglicherweise etwas über die Zukunft sahen. Und was wir eben sehen seit dem 7. Oktober und auch seit dem Konflikt, der sich seitdem abspielt und immer noch nicht zu Ende ist, ist natürlich besonders auch in den sozialen Medien, im Internet eine unglaublich große Wut. Unglaublich große Wut von vielen, vielen Leuten, die sich dort rumtreiben. Und auch eine Situation, wo islamistische oder dschihadistische Organisationen, am prominentesten natürlich der IS, aber auch andere, es ziemlich leicht finden, dadurch oder daraus ein Narrativ zu schmieden. Und was wir eben in der Propaganda von diesen Organisationen sehen, ist, dass argumentiert wird, Leute, Eure Brüder und Schwestern werden von den Juden abgeschlachtet. Dort passiert ein Genozid, ein Völkermord. Ihr müsst euch dagegen wehren. Und es reicht eben nicht, wenn ihr auf die Straße geht. Es reicht nicht, wenn ihr irgendeine Petition unterschreibt. Ihr müsst euch viel stärker dagegen wehren. Und zwar nicht nur gegen die Juden oder gegen Israel, sondern gegen alle, die das unterstützen. Und dazu gehören eben auch die europäischen Staaten. Dazu gehört das Land, wo ihr möglicherweise wohnt. Deutschland, ihr müsst da jetzt was machen. Und dieses Narrativ, das erzeugt eben besonders große Resonanz. Besonders in den sozialen Medien, weil dort eben diese Inhalte zum Teil sehr, sehr verzerrt, natürlich sehr prominent auch sind. Und weil die jetzt noch dazu auch algorithmisch amplifiziert werden.
Da würde ich gerne dich eine Sache fragen, die ich beobachte, oder die wir alle beobachten können. Die Länder in Europa gehen ja sehr unterschiedlich mit diesem Konflikt um. Auch in den Öffentlichkeiten wird es sehr unterschiedlich diskutiert. Also auch in Deutschland klagen wir darüber, dass es diese auch völlig enthemmte Israel-Kritik gibt und die dann auch getriggert wird von Palästinensern, die in Deutschland leben oder Muslimen. Das ist aber bei uns im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch relativ milde. Auch bei uns gibt es ja wenigstens noch Pro-Israel-Stimmen im öffentlichen Raum, die gibt es woanders ja gar nicht mehr. Mhm. Bis hin zu dieser Debatte, muss man jetzt Palästina als Staat anerkennen? Ist das der Versuch eines Appeasements? Wird das Terror verhindern? Also ich kann mir das schwer vorstellen, weil am Ende ist es ja nicht genug aus Sicht derjenigen, die jetzt absolut diese nicht. Bewegung triggern. Die werden sich ja da mit einer formellen Anerkennung eines wie auch immer gearteten palästinensischen Staates nicht zufrieden geben, oder?
Also es kommt natürlich darauf an, wem man da zuhört, aber für die Dschihadisten, also diejenigen, die tatsächlich Terroranschläge in Europa propagieren, ist nichts davon genug. Das ist ganz klar. Und das macht auch keinen Unterschied, ob es hier um Deutschland geht oder Frankreich. Die sagen ja, jeder westliche Staat unterstützt Israel, selbst Staaten, die jetzt gesagt haben, sie wollen Palästina anerkennen. Also das macht, was zum Beispiel IS oder Al-Qaida angeht, überhaupt keinen Unterschied.
Wie muss man sich das vorstellen, Peter? Also wie organisieren diese Gruppen sich? Sind das überhaupt Gruppen? Also reden wir wirklich noch von sogenannten Zellen, die koordiniert schlagen, sage ich jetzt mal, Dinge vorbereiten, umsetzen und irgendwann zu einem Zeitpunkt X umsetzen? Oder sind das unkoordinierte, fast schon chaotische, gerade du hast es angesprochen, durch soziale Medien getriggerte Einzeltäter?
Ja, also das ist eine ausgezeichnete Frage. Also ich denke, jede dieser Wellen, die ich beschrieben habe, ist natürlich von, sag ich mal, von der grundsätzlichen Dynamik, also auslösendes Ereignis, Mobilisierung, Radikalisierung, Höhepunkt und dann das Abflachen, ist insofern natürlich ähnlich. Aber die Ausprägung, die Art und Weise, wie diese Wellen sich abspielen, die unterscheiden sich. Und ich glaube, Clausewitz, das ist mein Lieblingszitat von Clausewitz. Clausewitz hat mal gesagt, jeder Krieg folgt derselben Logik, aber jeder Krieg hat eine andere Grammatik. Und die Logik von diesen Terrorwellen ist durchaus ähnlich, aber die Grammatik ist jeweils eine andere. Und was wir eben jetzt haben, ist, dass wir eine erhöhte Anzahl von Anschlagsversuchen oder teilweise durchgeführten Anschlägen bereits sehen, aber dass die eben nicht zentral von einer Organisation organisiert oder angeleitet sind. Was wir sehen, ist eine unglaublich große Masse von Propaganda im Internet, aber eben auch Gewaltaufruf, direkte Gewaltaufruf von Organisationen wie dem Islamischen Staat, die den eigenen Anhängern sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt, wartet nicht darauf, dass jetzt jemand kommt und euch in die Organisation aufnimmt. Alle Ziele im Westen sind legitim. Und in dem Moment, in dem uns etwas gefällt und ihr euch zu uns bekennt, sind wir auch bereit, das in Anspruch zu nehmen für uns. Und das manchmal gibt es dann eine direkte Kommunikation. Das war zum Beispiel im Falle von Solingen der Fall, im Falle vom Anschlag von Solingen, wo es tatsächlich eine Kommunikation mit dem Islamischen Staat gab. Aber es gibt auch Fälle, wo überhaupt keine Kommunikation stattgefunden hat und wo Leute tatsächlich auf eigene Faust losschlagen. und dann eben darauf hoffen, dass sie von der Community, von der dschihadistischen Community als Märtyrer anerkannt werden. Mhm. Und natürlich ist es so, dass es eigentlich für die Schlagkraft dieser Welle besser wäre aus deren Sicht, wenn es tatsächlich so eine Art Organisation gäbe. Die gibt es momentan Gott sei Dank noch nicht, aber das könnte sich vielleicht noch bilden. Aber momentan sehen wir tatsächlich, wie du gesagt hast, Timon, so eine relativ anarchistisches Bild, wo eben Aufrufe gemacht werden und wo man darauf hofft, dass diese Aufrufe auch befolgt werden. Die werden auch befolgt, aber bisher eher so von in Anführungszeichen Einzeltätern.
Da würde ich gerne eine zweite Verständnisfrage anschließen. Ich wusste das nicht, du beschreibst es in deinem Buch sehr ausführlich, dass dieser Konflikt zwischen Israel und Palästina ja am Anfang ein politischer Konflikt war. Also es ging um Staatlichkeit und dass er durch den Iran und die Hamas jetzt diese, wenn man so will, religiöse Komponente, ist vielleicht schon zu schwach gesagt, Aspekt hat, also vielleicht ein religiöser Konflikt geworden ist. Diskutieren wir dann nicht da auch ein Stück weit am Kern des Problems vorbei, weil es dann gar nicht um die Frage geht, wo dieser palästinensische Staat verortet ist, also um eine räumliche, geografische Frage oder eine Frage von verfasster Staatlichkeit. Ist es jetzt ein religiöser Konflikt? Was ist es eigentlich genau, was diejenigen, die das thematisieren und so dieses Free Palestine, was da dahinter steckt, also kannst du das im Verhältnis zu dem, was du jetzt gerade erklärt hast, wie diese Gruppen organisiert sind und arbeiten und du das Ganze ja als dschihadistisch framest, wie ordnest du das ein? Also haben wir dann überhaupt den richtigen Blick darauf, wenn wir überlegen, wie man den Konflikt befrieden kann?
Ja, also damit machst du natürlich ein ganz großes Fass auf, Peter, aber ich werde es versuchen. Es gibt natürlich Anhänger der in Anführungszeichen palästinensischen Sache, die eher nationalistisch orientiert sind. Und das war auch lange Zeit der Fall. Und es gibt allerdings auch Anhänger der in Anführungszeichen palästinensischen Sache, die das eher religiös begründen und die sagen, es geht uns gar nicht eigentlich um das palästinensische Volk, es geht uns nicht um die Palästinenser, es geht uns nicht um nationale Selbstbestimmung, es geht uns darum, dass die Stadt Jerusalem, die drittheiligste Stadt des Islam, dass die von Juden besetzt ist. Und das darf nicht sein. Diese Stadt muss muslimisch sein. Darum geht es uns. Und dann gibt es Leute, die sind noch extremer. Darunter würde ich zum Beispiel Anhänger des IS zählen, die sagen, es geht uns noch nicht mal um dieses Territorium Palästina. Es geht uns eigentlich um ein globales Kalifat. Und Palästina ist eben jetzt, sage ich mal, nur der letzte Kampf. Und es bringt auch gar nichts, sich zu sehr mit den Palästinensern zu identifizieren. Denn es geht eigentlich um das Große und Ganze. Und es geht um den Kampf des Islam gegen den Westen. Also es gibt hier verschiedene Schattierungen. Und ich glaube, dass man nicht alle Anhänger dieser Sache über einen Kamm scheren kann. Und tatsächlich ist es so, glaube ich, dass wenn es einen palästinensischen Staat gäbe, dass tatsächlich wahrscheinlich einige der Anhänger damit zufrieden wären, aber eben nicht alle, weil nicht alle von der gleichen Sache auf dieselbe Art und Weise motiviert sind.
Gibt's denn, Peter, kann man denn sagen, dass die sich alle unter einem Ziel tatsächlich versammeln? Du hast gerade gesagt, so das Ziel ist im Grunde die Zerstörung des Westens, das weltweite Kalifat. Gibt es da auch Abstufungen? Also gibt es da Leute, die sagen, so, also ist es gar nicht so, da identifiziere ich mich eigentlich gar nicht so mit. Bei mir geht es eher lokal um Probleme bei mir vor der Haustür, die mich dazu bringen, mich da zu aktivieren.
Ja, klar, genau. Also das habe ich ja gerade so versucht, so diese Abstufung so ein bisschen zu zeigen. Ich glaube, dass es bestimmt einige Leute im Internet, nicht unbedingt die Dschihadisten, ich glaube, die sind da auf einer ganz anderen Skala, aber ich glaube, es werden bestimmt einige Leute mit einer Zwei-Staaten-Lösung zufrieden. Dann gibt es natürlich die sagen, das geht gar nicht und wir wollen im Prinzip Israel vernichten. Israel darf nicht existieren. Ganz Jerusalem muss muslimisch sein. Und dann gibt es noch noch höher auf der Skala diejenigen, die sagen, es geht gar nicht so sehr um Palästina an sich. Wir wollen ein globales Kalifat und wir wollen den Westen zerstören. Also da gibt es schon diese Abstufung. Aber die Leute, die jetzt, sage ich mal, bereit sind, Terroranschläge zu verüben, die kriegst du mit einer Zwei-Staaten-Lösung natürlich nicht. Ja, also das ist klar.
Jetzt ist es ja so, dass mit 9/11 verbunden ist der erste Bündnisfall der NATO nach Artikel 5. Mhm. Die Amerikaner haben gesagt, wir werden angegriffen, wir brauchen Unterstützung und wir haben ja Unterstützung geleistet. Die NATO-Staaten standen an der Seite Amerikas in Afghanistan und so weiter. Interessanterweise war es ja so, dass nach den schweren Anschlägen in Frankreich die Franzosen den Bündnisfall in der EU ausgerufen haben, der anders konnotiert ist als bei der NATO, nicht mit verpflichtendem Beistand. Du gehst in dem Buch da nicht näher drauf ein und man könnte sich auch fragen, was ist daraus gefolgt, außer einem gemeinsamen Bekenntnis, weil natürlich, du hast es eben gesagt, wahrscheinlich wird es uns keinem europäischen Land gelingen, sich sozusagen rauszuziehen, sozusagen die Dschihadisten werden uns in Ruhe lassen, weil wir waren irgendwie ein bisschen netter zu den Palästinensern oder etwas israelkritischer in diesem Konflikt. Das mag eine naive Haltung sein, wenn Politiker das ernsthaft denken. Aber du beschreibst, deswegen komme ich darauf, eine Europäisierung des Dschihadismus in deinem Buch. Also sind wir irgendwie jetzt, nachdem die USA lange so der Hauptfeind waren, sind wir das jetzt? Sind wir räumlich näher? Liegt es an den starken muslimischen Minderheiten in den europäischen Gesellschaften, dass die Dschihadisten auch da dieses Unterdrückungsnarrativ besser triggern können? Also warum sind wir jetzt so in den Fokus gerückt?
Also,
weil wir ja im Gegensatz zu den USA als Europäer ja gar nicht diesen globalen Anspruch formulieren, diese Welt zu gestalten oder zu dominieren. Das sind ja nach wie vor eigentlich die USA. Gerade jetzt mit diesem Präsidenten müsste man doch eigentlich sagen, ist der doch das viel lohnendere Ziel.
Ja, genau. Und das war immer schon, Entschuldigung, wenn ich da eine Sekunde aushole, aber das ist ein ganz interessanter Punkt. Das war eigentlich immer schon eine Art Widerspruch in dem Ganzen. Schon am 11. September 2001 wurde ja Amerika angegriffen. Amerika sozusagen als der Anführer des Westens, des imperialistischen Westens, der die Muslime unterdrückt, so das Narrativ. Aber letztlich die meisten Terroranschläge, die dann gefolgt sind, waren in Europa. Amerika selbst hat eigentlich sehr wenig unter dschihadistischen Terroranschlägen gelitten, auch wenn es ein paar gab in Boston, in Orlando und so weiter und so fort. Aber es gab viel, viel mehr Terroranschläge in Frankreich zum Beispiel, in Großbritannien, die ja eigentlich nicht so sehr im Vordergrund stehen wie die USA. Und das liegt natürlich auch daran, dass sich dann ab Mitte der 2000er sich die dschihadistische Bewegung immer mehr und immer stärker auch in Europa organisiert hat, immer mehr Möglichkeiten bekommen hat, auch aktiv zu sein in einer Art und Weise, wie das eben in Amerika nicht möglich war. Und es geschafft hat, und da hast du vollkommen recht, Peter, diese Ideologie zu europäisieren, zu sagen, okay, Afghanistan ist schlimm, Irak ist schlimm, Palästina ist schlimm, aber letztlich sind das alles nur Symptome desselben Problems, nämlich dass der Westen gegen den Islam kämpft. Der Westen kämpft gegen den Islam in Palästina, in Afghanistan, im Irak, aber er kämpft auch gegen dich als Muslim in Europa. Du als Muslim in Europa wirst unterdrückt und das hast du eigentlich gemein mit dem Afghanen oder mit dem Iraki, der getötet wird.
Also und deswegen ist das quasi musst du ein Befreiungskampf oder was?
So wird das formuliert und deswegen ist die Ansprache, die Radikalisierungsansprache von ganz vielen Leuten ist zu sagen, hör mal zu, Mohammed, du musst dich entscheiden, bist du Deutscher oder bist du Muslim? Und wenn du nicht Deutscher sein kannst und du Muslim bist, dann musst du gegen Deutschland kämpfen. Also es gibt da nur eine Entscheidung, schwarz oder weiß. Du kannst nicht gleichzeitig Deutscher und Muslim sein. Das geht nicht zusammen. Wenn du Muslim bist, musst du gegen Deutschland kämpfen.
Aber ist jetzt eine gewagte These oder eine Frage, die mich sehr umtreibt. Ich sehe ja mit Kopfschütteln diese ganzen Gruppen Queers for Palestine.
Tja.
Ist das das Bindeglied, ein Befreiungskampf? Weil auch die Queer-Community ja selbst in den westlichen Gesellschaften lange um Akzeptanz oder Sichtbarkeit kämpfen musste. Glauben die, ist das das, was sie mit den Palästinensern verbindet? Also du hast dir das vielleicht näher angeschaut als ich und hast deswegen eine bessere Erklärung. Also ich habe eben einfach keine.
Ja, das ist, ich würd, doch, ich, das kann ich ja
ich
auch erklären.
Noch was anschließen wollen. Ja. Ich würde noch was anschließen wollen. Und zwar, ich würde noch anschließen wollen, Peter hat es ja gerade gesagt, diese Auswüchse, die wir da erleben. Ich würde das Ganze nochmal breiter spannen, weil du gerade gesagt hast, sie haben sich in Europa quasi im Grunde eine Base aufgebaut, wo sie das machen können. Haben wir da politisch Vorschub geleistet, Peter? Dass das also, hier möglich war?
Okay, also das sind ja zwei große Fragen. Ich beginne mal mit der ersten
Peter
von Peter und dann komme ich.
Welcher Peter ist immer übrigens
genau,
die Frage,
Timon? Genau, das ist
in diesem,
richtig.
Jedes Mal bei der schwierigen Frage und hoffe, dass der andere Peter gemeint ist.
Also zuerst mal zu Peters Frage. Also das ist ja, da muss man schon unterscheiden. Also diese Queers for Palestine sind ja keine Dschihadisten. Also man kann denen alles Mögliche vorwerfen. Ich glaube, man kann ihnen vieles sogar vorwerfen. Aber ich glaube nicht, dass man ihnen vorwerfen kann, dass sie Unterstützer des IS zum Beispiel sind. Und sie sind auch jetzt in der Regel nicht religiös motiviert. Aber was sie natürlich, deren Narrativ ist sozusagen dieses Judith Butler, antikolonialistisches, da, wo sich im Prinzip Islamismus und Linksextremismus miteinander vermischen. Und dieses Narrativ besagt ja, dass im Prinzip Israel so eine Art kolonialistisches Projekt ist und dass Israel geschaffen wurde, um die Araber zu unterdrücken. Und deswegen sieht man sich selber, und das ist natürlich total wirr und absurd, aber ich sage dir nur mal, was das Narrativ ist. Das Narrativ ist, dass man sagt, wir wurden auch unterdrückt und deswegen sind wir solidarisch mit allen anderen, die unterdrückt werden, inklusive den Palästinensern oder den Arabern, die von den Israelis, die letztlich der Vorhut des Westens in der arabischen Welt sind, deswegen sind wir mit denen solidarisch. Da kann man natürlich, das kann man jetzt natürlich auseinandernehmen und sagen, das stimmt alles so nicht. Und es ist total absurd zu sagen, wir sind auf der Seite der Hamas, die eine islamistisch-religiöse Organisation ist und natürlich auch Leute, die queer oder homosexuell sind, auch unterdrücken würde. Aber das ist nun mal das Narrativ. Es ist ein anti-imperialistisches Narrativ. Jetzt zu deiner Frage, Timon. Es ist tatsächlich so, dass natürlich Verbote und Bekämpfung von Strukturen auch ein Ergebnis haben. Und ich glaube, um zurückzukommen zu dem, was Peter am Anfang gesagt hat, einer der Gründe, weshalb wir zum Beispiel in Deutschland nicht so viel auf den Straßen erlebt haben, das ist ja zum Teil schlimm, was wir auf den Straßen erleben, aber eben nicht ganz so schlimm wie in anderen Staaten, ist zum Beispiel, dass die Bundesregierung relativ schnell nach dem 7. Oktober bestimmte Organisationen verboten hat. Also dazu gehört zum Beispiel die Organisation Samidun. Das ist eine der aktivsten Organisationen in Amerika gewesen, die diese ganzen Campus-Proteste organisiert hat, sehr antisemitisch. Und wo sich dieses ganze linksextremistisch-islamistische Narrativ eben widerspiegelt. Die wurden in Deutschland sehr schnell verboten. Das hat dann auch dazu geführt, dass viele dieser Proteste in Deutschland nicht mehr möglich waren. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Art, zum Teil diese Art von Maßnahmen schon Wirkung zeigt.
Das ist natürlich eine gute Nachricht, wenn da die deutsche Politik rechtzeitig auch mit solchen Verboten die Handlungsspielräume für solche Gruppen einengt. Gut, dass man das auch mal erwähnt, weil wir sonst immer so den Eindruck erwecken, wir sind eigentlich nur Zuschauer bei Entwicklungen, die uns selber betreffen. Danke, dass du das mal so präzisierst.
Ja.
Jetzt haben wir gerade darüber geredet, was die Linke da für eine Rolle spielt. Und das ist ja in interessanter Weise ein neues Phänomen, dass in der politischen Linken ein mindestens latenter Antisemitismus da breiten Raum findet. Was aber doch ein bisschen verwunderlich ist, gerade mit Blick auf die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland, dass es von rechts relativ ruhig ist. Also man hört von der AfD, also zumindest habe ich nichts Überbordendes wahrgenommen, wenig Töne so nach dem Motto, da schaut euch die Israelis an und jetzt müssen doch die Palästinenser mal endlich hier eigene Nation sein dürfen und so weiter. Das wäre ja eigentlich ein klassisches rechtsextremes, rechtspopulistisches Narrativ. Das höre ich nicht. Was ist der Grund, warum die AfD... auch diese latente Stimmung, die haben wir ja auch in Deutschland, warum die da nicht drauf springen?
Weil es eine Spaltung gibt im Prinzip im ganz rechten, im rechtsextremen Lager. Im rechtsextremen Lager gibt es zwei Positionen. zu Israel. Das eine, das hast du gerade referiert, das ist so diese klassisch antisemitische Haltung gegen die Juden und deswegen auch gegen Israel und für die Palästinenser. Die gibt es in rechtsextremen Parteien und so ein bisschen auch in der AfD. Aber es gibt eine zweite Haltung, die sich so in den letzten Jahren, Jahrzehnten rauskristallisiert hat. Darüber schreibe ich auch zusammen mit Richard Schneider in einem ganz neuen Buch, was vor kurzem erschienen ist. Das ist eine philosemitische Haltung, wo gesagt wird, wir finden Israel eigentlich ganz gut. Wir finden die Juden, da sind wir uns immer noch nicht so ganz sicher. Aber Israel als Idee finden wir ganz gut, weil wir Israel als Stachel im Fleisch des Islams sehen. Und weil das eigentlich ganz gut ist, wenn die ganzen Juden nach Israel gehen und wenn die gegen den Islam kämpfen, da haben wir sozusagen einen gemeinsamen Feind. Und da gibt es also durchaus einige in rechtspopulistischen Parteien, auch in der AfD, die sagen, wir unterstützen Israel. Wir sind nicht unbedingt überzeugt von den Juden, aber wir unterstützen Israel, weil Israel kämpft gegen den Islam. Und diese zwei unterschiedlichen Positionen, also die eine pro Israel, die andere traditionell antisemitisch, die wirst du beide in der AfD finden. Und das sind Leute, die haben zum Teil, wenn man entsprechenden Telegram-Kanälen folgt, die haben zum Teil auch ganz ziemlich heftige Auseinandersetzungen miteinander.
Jetzt haben wir das alles analysiert. Wir wissen jetzt, wie der Status quo ist, beziehungsweise wir haben eine gewisse Vermutung und wir haben Evidenzen, die darauf hindeuten, was passieren wird. Konsequent würde das ja jetzt bedeuten, wir handeln. Peter Neumann?
Ja.
Wie? Wie handeln wir jetzt und sehen wir auch schon erste Handlungen?
Naja, also handeln in Bezug auf was?
Politisch.
In Bezug auf politisch.
Vor allem,
also in Bezug
vor allem politisch.
Auf diese, ja, also ich denke, der erste Punkt ist erstmal, dass man dieses Thema Islamismus, islamistische Bedrohung wieder ernst nimmt. Ich denke, da gab es in den letzten Jahren eine Situation, wo eigentlich die Aufmerksamkeit verständlicherweise auch ein bisschen weggedriftet ist aus all den Gründen, die Peter erwähnt hat. Konflikt in der Ukraine und auch natürlich die Tatsache, dass jahrelang diese Anschläge auch wieder weniger wurden. Aber es ist schon wichtig, dass das wieder zur Priorität gemacht wird, dass entsprechende Ressourcen mobilisiert werden und dass man natürlich sich anschaut, was hat sich verändert. Zum Beispiel die Tatsache, dass ein großer Teil der Radikalisierung jetzt im Internet stattfindet. Ich habe immer dafür plädiert, dass man zum Beispiel virtuelle Agenten auch braucht, also Leute vom Verfassungsschutz, von der Polizei, die im Internet unterwegs sind, auf entsprechenden Kanälen und dort infiltrieren. Und dass man die rechtlichen Voraussetzungen dafür schafft, dort auch eben tatsächlich vorgehen zu können. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man auch ein ernstes Wort redet mit einigen dieser Plattformen, wo das wirklich außer Kontrolle ist. TikTok ist ein Beispiel davon, wahrscheinlich ein ziemlich extremes Beispiel, aber es gibt auch andere, wo das im Prinzip ohne jegliche Beschränkung läuft.
Da schließt sich jetzt tatsächlich noch einmal eine letzte Frage an und dann müssen wir, glaube ich, auch bald Schluss machen. Und zwar, man muss dazu sagen, Peter Neumann und ich, wir kennen uns schon etwas länger. Er weiß das nicht, aber ich weiß das, weil wir 2021 habe ich im Adenauerhaus gewirkt und war mit einer derjenigen, der versucht hat, im digitalen Raum zu verkaufen, dass Peter Neumann zusammen mit Armin Laschet den Nationalen Sicherheitsrat gefordert hat.
Das waren meine vier Wochen in der Politik.
Vier Wochen politischer Fame. Manchmal reichen vier Wochen.
Ja, genau.
Deswegen aber jetzt nochmal die Frage, welche Rolle spielt denn ein nationaler Sicherheitsrat, wie jetzt von der Bundesregierung begründet?
Ja, ganz wichtig. Also ich bin sehr froh, dass das jetzt kommt. Ich hoffe, ich sehe ja jetzt schon, wie alle sagen, ja, das ist nicht genug und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt erstmal ein Anfang und es ist immer klar gewesen, dass unter den Voraussetzungen, die wir in Deutschland haben, als parlamentarische Demokratie mit Koalitionsregierungen, dass das niemals so etwas sein werden würde wie der amerikanische Sicherheitsrat im Präsidialsystem. Also wer das geglaubt hat, der hat sich immer eine Illusion hingegeben. Aber es gibt eben auch viele parlamentarische Demokratien, wie zum Beispiel Großbritannien oder Japan, wo es gelegentlich auch Koalitionsregierungen gibt, die nationale Sicherheitsräte haben. Und was da eben wichtig ist, ist, dass alle Beteiligten den politischen Willen haben, diesen nationalen Sicherheitsrat auch zu nutzen und ihn zum Erfolg zu machen. Es wird nicht funktionieren, natürlich wird es nicht funktionieren, wenn jetzt Boris Pistorius sagt, ich habe daran überhaupt kein Interesse und ich weigere mich, mich da in irgendeiner sinnvollen Weise zu beteiligen. Dann wird es nicht klappen. Aber wenn dieser nationale Sicherheitsrat von allen Beteiligten ernst genommen wird, wenn die alle einen guten Willen haben, dort mitzuarbeiten und zu sagen, wir wollen endlich eine Situation hinbekommen, wo Außen- und Sicherheitspolitik besser koordiniert werden kann, wo wir uns miteinander absprechen, wo wir dafür sorgen, dass innen- und außenpolitische Sicherheitsaspekte besser miteinander verzahnt werden, dann kann das tatsächlich zu einem guten Forum werden, wo dann auch eine bessere Politik dabei rauskommt. Also die Hoffnung habe ich.
Vielen Dank für diese auch mutmachenden Einschätzungen. Also man sieht, wir haben das immer wieder auch am Beispiel des neuen Wehrdienstes diskutiert. Deutschland bewegt sich sicherheitspolitisch. Ob wir uns schnell genug bewegen, das wird ein dauerndes Thema sein hier im Sicherheitsrat. Und lieber Peter, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und
Dankeschön.
Wir erlauben uns, dich bei Gelegenheit sehr gerne wieder einzuladen, Timon.
Herzlichen Dank, Peter.
Oh,
Timon,
unbedingt.
Es hat mir viel Freude gemacht.
Dankeschön.
Alles Gute und ich schließe die Sitzung für heute.